Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Heute, liebe Zuhörer, ist das Fest Verklärung des Herrn. Nun ja, wenn wir uns mal das Evangelium vom heutigen Tage genauer betrachten, fällt uns auf, dass es eigentlich zwei merkwürdige Geschichten sind. Die eine handelt von Moses und seinen Freunden auf dem Berg in der Gegenwart Gottes und die andere von Jesus und seinen Jüngern ebenfalls auf dem Berg und auch sie erleben etwas Besonderes. Jesus führt die Jünger herauf auf den hohen Berg. Jesus ist der Initiator dieser Wanderung. Er will sich den Dreieinen und so auch etwas ganz Besonderes zeigen. Er hat den Blick sozusagen vorbereitet. Bei Matthäus heißt es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und dann heißt es weiter, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Zuhörer, das Wort Verklärung hat beim ersten Hinsehen einen eher negativen Beigeschmack. Man denkt doch daran, dass man die harte Wirklichkeit nicht so wahrhaben möchte. Dennoch ist die Verklärungsgeschichte und das Fest, das die Kirche heute am 6. August feiert, das Ziel unseres Lebens. Wir dürfen Gott anschauen und in Gemeinschaft mit ihm sein. Und zwar so, dass unsere Vernunft und unser rationelles Denken maßlos übersteigt. Wir dürfen also gespannt sein, liebe Zuhörer, und freuen uns schon auf nähere Ausführungen von Herrn Pfarrer Werner Fimm. Er ist uns aus dem Exerzitienhaus in Hochaltingen zugeschaltet. Herr Pfarrer Fimm, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Fimm, Verklärung des Herrn, dieses Fest feiern wir heute. Was bedeutet dieses Fest für uns, wenn wir uns dieses Fest mal mit unserem geistlichen Auge anschauen?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, sind wir unterwegs auf ein Ziel. Und es ist ein Wetterleuchten dieses Ziels und wir brauchen eben zwischendurch immer wieder dieses Aufleuchten, um Jesus nachzufolgen, zwar in Kreuz und Leid, in Freude, in Hingabe und in der Nachfolge, dass wir eben dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir nicht liegen bleiben mit unserem Kreuz, sondern dass wir immer wieder ausgerichtet werden. Und da braucht es solche Taborstunden, die uns immer wieder geschenkt werden, um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Also nochmal unsere eigene Kompassnadel nachzujustieren auf Jesus
Richtig.
Christus. Herr Pfarrer Fimm, Sie haben eigens zu diesem Thema, zu diesem wunderbaren Evangelium einen Vortrag für uns ausgearbeitet. Wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
Ja, liebe Freunde von Radio Horeb, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht lesen wir halt am Anfang das Evangelium noch einmal, um tiefer in diese Wahrheiten, in diese große Aussage jetzt hineinzukommen. Es ist vom Markus-Evangelium, das 9. Kapitel, Vers 2 bis 10, die Verklärung Jesu. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da schien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Soweit das Evangelium. Zuerst einmal dürfen wir wissen, dass dieses Evangelium von der Verklärung in zwei Leidensankündigungen Jesu hineingebettet ist. Eine ist zuvor gegangen und eine kommt direkt dann hinten nach. Und so ist eigentlich auch das Leben von uns Christen, indem wir, wenn wir in der Kreuzesnachfolge sind, immer wieder diese Taborstunden brauchen. Und Gott kündet es an durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er leiden wird, aber das lässt die Jünger eigentlich vergehen, sie verstehen es nicht. Sie brauchen dieses Licht, damit sie in diesem Weg zum Ziel nicht erliegen. Das geht eigentlich der ganzen Kirche so, jeder einzelnen Seele. Jeder Gemeinde geht es so, dass sie das Licht nicht verlieren, auch wenn Kreuze, und wie es auch in der Ehe heißt, in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit wie in Krankheit, soll man diesen Weg gehen. Wir Priester in den Pfarreien, bei Radio Horeb, zu Hause in der Familie, überall, wo Christen eben Jesus nachfolgen. Da braucht es diese ganz konkreten Taborstunden, dieses Licht, damit wir nicht im Kreuz erliegen, sonst vergehen wir vor Angst oder ist die Last für uns wirklich zu groß. Das nur zum Rahmen. Also es braucht immer wieder dieses Licht und Gott schenkt uns dieses Licht, er schenkt es der Kirche, er schenkt es jeder einzelnen Seele, auch wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter, dann kommt er und schenkt uns dieses Licht. Wir können es auch vergleichen, wenn wir eben, und jeder hat es so schon erfahren, wenn er zu Hause vielleicht im Fernsehen etwas sieht und es kommt eine Vorschau, vielleicht vor der Tagesschau von irgendeinem spannenden Film, der dann später im Abendprogramm läuft. Und es kommt eine Szene, die ausgeschnitten wird. Und mitten ganz, wenn es spannend wird, wird abgebrochen. Was bewirkt das letztlich? Eine große Sehnsucht, jetzt den Film wirklich anzuschauen. Eine große appetitanregende Maßnahme, ein Geschmacksverstärker, dann eben beim Abendprogramm einzuschalten und das eben anzuschauen, diesen Film. Und so müssen wir jetzt uns das vorstellen, in der Nachfolge Jesu, klickt er uns immer wieder eine Vorschau dessen, was kommen wird. Und das ist letztlich dieses Aufleuchten des Ostermorgens, dieses Aufleuchten jener Herrlichkeit, in die wir hineingehen dürfen. Jene Herrlichkeit, die dann ewig sein wird. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herzen ist es gedrungen, was der Herr denen bereitet, die ihn lieben. Und wir sind alle zusammen unterwegs in dieses unendliche Licht, das Gott ist, aus dem wir in diese Welt hineingeschaffen sind, auf dieser Welt sind, aber eben auf dieses Licht wieder zugehen. Und jetzt, da er diese Leidensankündigung gegeben hat, immer wieder diesem Dreigestirn der Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, die auch bei dem Synagogenvorsteher Jairus hatte, wo er sein Kind, wo auferweckt wurde, auch mitnahm und immer wieder nahm er sie mit auf den Ölberg. Sie durfte in besonderer Weise, weil sie eine Führungsstelle hatten und die Ersten sein müssen, die ihm nachfolgen, eben im Kreuz und Leid. Wer mein Jünger sein will, so heißt es im Evangelium vor dieser Verklärung, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich, so folge mir nach. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Also es heißt etwas, auch Jesus Christus nachzufolgen und das zu teilen, was er selbst durchgemacht hat. Das gilt für jede Seele, das gilt für jede Gemeinde, das gilt für die ganze Kirche. Und da hört es oft einmal ganz tief bei uns auf. Und da erliegen wir oft Und da will uns Jesus eine Stärkung geben, in besonderer Weise, indem er uns jenes Licht zeigt, das herausspringt, das letztlich die Ernte ist von dem, was uns erwartet, wenn wir ihm nachfolgen, auch wenn es heißt, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf, so folge mir nach. Dann tun wir es gerne, dann wissen wir das Endprodukt und das ist der Himmel, der letztlich auf uns wartet. Wie der Vater eben diese Wohnungen des Lichtes für uns bereitet hat und jeder in diese Wohnung des Lichtes einziehen darf, so lässt er jetzt dieses Licht aufscheinen auf diesem Berg, um die Jünger nicht im Leid vergehen zu lassen und auch uns nicht vergehen zu lassen, dass wir in eben dem Gebet, vielleicht vor dem Tabernakel, das ist auch ein Berg, Tabor, oder vielleicht, wenn wir auf einen Berg gehen oder eine kleine Kapelle haben, irgendwo, oder vielleicht ein Herrgottswinkel zu Hause. Das sind die Taborberge, in die wir uns begeben mit Jesus immer wieder und er uns dieses Licht aufscheinen lässt. Vielleicht, wenn wir geliebt werden, wenn wir einen Gottesdienst erfahren und in der Gemeinde sind Taborstunden. Das ist ganz konkret und es muss übersetzt werden ins Jetzt, weil diese Verklärung ist nicht eine Geschichte, die jetzt vor 2000 Jahren war, sondern die wiederholt sich immer wieder. Du musst immer wieder in diese Verklärung kommen und diese Verklärung wahrnehmen, damit du weitergehen kannst. Wir brauchen das, weil wir schwache Menschen sind, allesamt, die wir zuhören, sind wir schwache Menschen, brauchen dieses Licht des Tabors, dieses Licht, das uns erwartet. So ist es. Sie gehen auf diesen Berg und Jesus will beten. Nach dieser Leidensankündigung ist immer wichtig, wenn großes Leid ist für Menschen, große Kreuze, dann geht wirklich im Tiefsten ins Gebet. Geht auf diesen Tabor, geht auf diesen Berg, geht in die Stille, macht stille Zeit, wenn es ganz schwer wird. Und Jesus will diesen Weg gehen und er will die Jünger mit hineinnehmen. Dann muss er auf einen Berg abseits. Er will beten, mit dem Vater allein sein. Und es ist schön, in diesem Alleinsein verwandelt er sich. Er wird mit dem Vater eins, also mit jenem Licht, aus dem er hervorgegangen ist, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und das strahlt jetzt hindurch. Eigentlich das, was verborgen ist, weil der Sohn Gottes ist Mensch geworden, hat sich regelrecht eingekleidet in diese menschliche Natur, aber das, was innen drin ist, diese ganze Herrlichkeit, diese Fülle, diese Unendlichkeit des Lichtes, strahlt jetzt durch, immer im Gebet mit dem Vater. Und da dürfen wir mit Jesus sein. Wir sind ja durch die Taufe eingegliedert in Jesus. Und wir gehören zu Jesus. Und wenn wir zum Vater beten wie Jesus, darf dieses Licht aufscheinen in dir, das dich erwartet. Weil ich jenes Licht, das selber in dir ist, Kraft des Sakramentes, der Eucharistie, wenn du ihn empfängst, darf dieses Licht aufstrahlen. Wie oft haben wir das schon bemerkt? Wie oft habe ich Menschen gesehen, die aus der Anbetung kamen und von diesem Licht durchdrungen waren und ein Schein des Lichtes ist irgendwo auf dem Antlitz erschienen. Wie oft habe ich es erkannt, wenn Leute aus der stillen Zeit herauskamen, wie sie dieses Licht auf dem Antlitz hatten. Wie es vielleicht Mose hatte, wo er in dem Offenbarungszelt war und Gott von Angesicht zu Angesicht erschienen ist. Da hat sein Angesicht geleuchtet, weil er Gott begegnet ist. Da scheint dieses Licht auf, da mussten sie sogar einen Vorhang über das Gesicht hängen, weil die Israeliten konnten ihn nicht anschauen. Wie oft habe ich das gesehen, auch von Schwestern, in Klöstern, wenn dieses Licht dann aufscheint, wenn du mit dem Vater im Gebet bist. Wir dürfen da in Jesus sein. Das ist nicht eine Geschichte, die jetzt nur für Jesus anzuwenden ist, sondern du darfst ja in ihm sein. Kraft der Taufe, bist du in ihn eingegliedert und dieses Licht scheint auf, in dir. Ich erinnere mich noch an eine Gegebenheit, wo ich in ein Kloster in Israel gekommen bin. Da musste eigentlich diese Schwester gar nichts sagen. Sie hat uns nur angeschaut. Aber ihr Antlitz, Anmut, ein Leuchten, und das war eigentlich Predigt genug. Dieses Licht hast du gesehen. das in der Seele wohnt, das letztlich nach außen dringt. Und das ist jetzt bei Jesus so geschehen. Und wir sind alle dazu berufen, dass dieses Licht auch aus uns heraus scheint, weil wir mit Jesus verbunden sind und in ihn eingegliedert sind. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und dann dürfen wir mit ihm zum Vater beten und dieses Licht scheint auch auf in diesem Gebet. Deswegen sucht immer das Gebet. Es ist eine richtige Spiritualität, dieses Evangelium, das uns in eine Gebrauchsanweisung für das christliche Leben, für die Nachfolge Jesu hineinführt. Richtige Gebrauchsanweisung für die Christen. Geh ins Gebet immer wieder mit Jesus, mit dem Vater, auf einem Berg abseits. Dann kannst du durchhalten, wenn auch Kreuze da sind in deinem Leben, immer und immer wieder. Also, und dann strahlt dieses Licht weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann, wie es heißt. Und da erschienen vor ihnen Augen, vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist ja in der Mitte, es wird jetzt oft dargestellt, diese Verklärungsszene, Jesus in der Mitte. Und rechts und links ist Mose und Elia. Und Mose und Elia steht immer für das Alte Testament. Das ganze Alte Testament weist auf Christus hin. Wir dürfen vom Alten Testament immer wieder im Gespräch sein mit dem Neuen Testament. Und im Neuen Testament mit dem Alten Testament ins Gespräch kommen. Es ist eine Einheit der Schrift. Nicht, dass das Alte Testament einen anderen Gott kennt, der vielleicht ein rachesüchtiger Gott ist. Nein, es ist eine Einheit, eine Harmonie. Es ist der gleiche Gott, der uns dieses Wort geschenkt hat, als erster Punkt. Und wir dürfen ins Gespräch kommen und diese Zusammenhänge und diese durchgehenden Linien, diese roten Linien einfach aufzeigen, wo immer wieder dieser eine Gott aufscheint, der sich dann vollkommen offenbart in Jesus Christus. Er ist die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten, weil das Gesetz Mose und die Propheten sprechen nur letztlich von Jesus. Er ist die Erfüllung. Es heißt dann weiter, im Lukas-Evangelium heißt es, sie redeten darüber, über das, wie Jesus in Jerusalem das Ende, sein Ende sein wird. Das ist ganz entscheidend. Also das ganze Alte Testament spricht auch über Mose und die Propheten und die Psalmen, was Jesus für eine Sendung für uns hat. Und beide weisen auf ihn. Sie sind im Gespräch mit dem Neuen Testament. Das ist der Sohn Gottes, der in der Fülle der Zeit zu uns gesprochen hat, in Jesus Christus, der die menschliche Natur angenommen hat. Dieser leuchtet jetzt auf, weil er leuchtet in der Mitte. Das ist die Vollendung, nicht das Alte Testament. Wie Jesus selber sagt in Matthäus 5,17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten ist die Liebe. Und diese ist uns jetzt gezeigt in Jesus Christus. Die muss aufleuchten. So müssen wir das, die ganze Schrift lesen, auf Christus hin. Und dann leuchtet er auf und er leuchtet wirklich in der Mitte. Da müssen wir unbedingt in ein Evangelium, das ganz naheliegend ist, diesem der Verklärung. Und zwar die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus. Sie wissen, dass die Leute eigentlich alles dann verloren haben. Sie dachten, Jesus ist der Befreier für sie, ein politischer Messias, der die Römer niederwirft in seiner Herrschaft, die sie ausübten über Israel. Und es war eben nicht so. Sie hatten Vorstellungen, die ganz falsch waren. Nicht von jenem Reich, dass eben Christus wirklich gebracht hat, ein Reich in den Herzen aufgebaut, ein Reich der Gesinnung, ein Reich der Liebe in den Herzen, in den Seelen. Sie meinen immer äußerlich und sie triumphieren dann. Sie haben alles verloren und sind wieder weggegangen von Jerusalem nach Emmaus. Und Jesus kommt ja dann zu ihnen und fragt sie, über was redet ihr denn da? Und sie sagt dann, ja, bist denn du der Einzige? Lebst denn du vielleicht hinter Mond? Man könnte so vielleicht ein bisschen populärer ausdrücken. Weißt du denn nicht, was passiert ist in Jerusalem? Wir glaubten, dass er der Messias sein und jetzt ist er getötet worden. Und Jesus sagt, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Jetzt sind wir wieder bei dem, was die Propheten gesagt haben. Also Mose und Elia, der für die Propheten steht. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und das trifft uns. Das haben sie nicht verstanden. Manchmal verstehen wir das auch nicht. Die Jünger haben es auch nicht verstanden. Musste das nicht alles geschehen, dass der Messias all das erleiden musste, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Das dürfen wir jetzt auf uns anwenden. Im Rückgriff auf das Evangelium. Musste das nicht alles geschehen? Musste da Jesus nicht eben diese Leidensankündigung machen, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Und das ist wieder ein Punkt der Gebrauchsanweisung für den Christen. Auch du kannst das über dein Leben ausschreiben und ausrufen. Musste das nicht alles geschehen, damit du so, wie du dein Leben jetzt bekommen hast von Gott, mit allen Leiden, Kreuzen, Freuden, mit allem, was das funktioniert hat und mit allem Scherbenhaufen, dass du so in deine Herrlichkeit eingehst. Wenn der Sohn Gottes selbst so einen galiläischen Frühling hatte, wo so viele Wunder passiert sind, aber doch so am Kreuz geendet ist und dadurch alle gerettet hat, dadurch alle erlöst hat, so gilt es auch für dein Leben. Das wollten die Jünger, das verstanden sie nicht. Und das müssen wir allesamt verstehen. Ich könnte dann sagen, musste das nicht geschehen, dass vielleicht die Ehe auseinandergeht? Musste das nicht alles geschehen, dass der Streit in der Familie ist und dass du durch musst? Musste das nicht so geschehen, dass dich viele vielleicht unter Umständen auch verletzen und du noch tiefer in eine Vergebung, in eine Verzeihung hineinkommst und in eine Liebe den Feinden gegenüber, dass du ähnlich wirst wie Jesus, dass du vergeben kannst? Musste das vielleicht nicht für uns Priester sein, dass wir eine schwierige Pfarrei haben und wir kämpfen müssen um jede Seele und vielleicht viel Leid haben? Musste das nicht alles sein, um dass man so in seine Herrlichkeit hineinkommt, die der Vater bereitet hat für dich? Mussten die Schwierigkeiten, die du hast, vielleicht die Verletzungen, damit du mit diesen Verletzungen zu Jesus kommst und er dich heilt und du ihn noch tiefer erfährst. Mit all den Kreuzen, die kommen, vielleicht in der Ehe, vielleicht als Oma und Opa, immer und immer wieder sagen, musste das nicht alles geschehen, damit du so in jene Herrlichkeit kommst, die der Vater in seiner Güte für dich bereitet hat. Dass es aufleuchtet, dieses Licht. Weil das, was Jesus tut, wie er ans Kreuz gegangen ist, zeigt jetzt dieses Licht auf Tabor. Und auch bei dir wird dieses Licht aufleuchten, wenn du einfach durchgegangen bist mit Jesus. Es musste geschehen, alles. Wir können es ja nicht ändern. Wir nehmen es an, das, was passiert ist, und opfern es auf mit Jesus zusammen. Dann hat es einen Sinn. Es ist eine tiefe, tiefe, eine ganz spirituelle Gebrauchsanweisung für den Christen. Wir wollen das Kreuz immer weghaben. Wir wollen es wegrationalisieren. Wir wollen es irgendwie draußen haben. Nein, es muss mitten in der Nachfolge Jesus sein, der verleugnet sich selbst. Und manchmal haben wir selbst das größte Kreuz mit uns. Verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf, so folge mir nach. Und das muss die ganze Kirche lernen, das muss jeder Christ lernen, jede Seele muss es lernen. Und das ist das Schwierigste, wie sind diese Jünger auf der Leitung gestanden, um das überhaupt mal zu kapieren. Sie verstanden es nicht. Aber wir können es nur so verstehen, wenn wir in dieses Licht hineinschauen. Und dann sagten ja eben diese Emmaus-Jünger, Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zu einem, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und den Sinn der Schrift erschloss. Das ist es. Jetzt wird es erschlossen. In Jesus auf dem Tabor. Er ist in der Mitte. Das ist die Erfüllung. Und das wird jetzt näher ausgedrückt. Der nächste Punkt ist wieder ein Punkt, da müssen wir aufpassen, wieder für das christliche Leben. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wir wollen oft einmal die Taborstunden festhalten, wenn sie dann kommen in diesen Kreuzen und Leiden, in all dem, was im Alltag ist, wollen wir sie festhalten. Wir können aber nicht festhalten. Wir können den Tabor noch nicht festhalten. Das Ende im Himmel, das wird ewig sein. Dieses Licht wartet. Aber wir können jetzt ein Tabor nicht festhalten. Lasst uns 3 Hütten bauen, das ist ganz menschlich ausgedrückt, ganz auf der menschlichen Ebene. Jetzt wollen wir festhalten. All diese Worte verstehen wir nicht, was du sagst, Jesus, aber das verstehen wir, dieses Licht. Und das wollen wir festhalten. Nein, das können wir eben nicht. Das Letztere können wir festhalten, den Himmel. Der wird uns geschenkt werden, der wird nie vergehen. Auf den dürfen wir uns freuen. Dann geht es weiter. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Dieses Licht macht uns wirklich, wenn wir es erfahren, wie benommen. Wer kann das ergründen? Wer kann das aufnehmen letztlich in der Seele? Und jetzt verstärkt Gott noch einmal, dass sie ja durchhalten. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Diese Wolke ist immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes, die sich auch herabsenkte, auch bei Mose, wenn er in das Offenbarungszelt kam, senkte sich die Wolke herab. Wenn der Mensch mit Gott sprechen will, dann legt sich das Wohlgefallen des Vaters auf den Menschen. Er schaut auf den Menschen. Er hört auf den Menschen, wenn er ins Gespräch geht. Er will im Herzen vernehmen, was er zu sagen hat. Das Wohlgefallen, die Zuwendung des Vaters legt sich auf den Menschen, der spricht. Und er legt sich jetzt auf die Jünger und er legt sich wirklich auf seinen vielgeliebten Sohn herab. Das geschieht oft in diesen Taborstunden auf dem Berg, eben der Begegnung mit Gott, dem Gebet mit Gott, der Umschlungenheit mit Gott, wie es auch im Psalm heißt, meine Seele schmiegt sich an dich und deine rechte Hand umfängt mich. Da dürfen wir diese Begegnung, dieses Geheimnisvolle, diese Gegenwart Gottes erfahren als Bestätigung, als dieses Licht auch wirklich wahr ist, das uns begegnet. Und aus dieser Wolke heraus spricht Gott, der Vater, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wieder eine Gebrauchsanweisung für das Leben, für das christliche Leben, für die Nachfolge Jesu. Wem sollen wir glauben? Den Menschen? Der Welt? Die Welt will nicht, was Gott will. Die Welt will oft Dinge, die gegen das Gebot und gegen die Liebe eben verstoßen. Aber wem sollen wir glauben? Wer ist Wahrheit? Wo hören wir die Wahrheit? Wo können wir ganz sicher sein, dass wir nicht belogen werden? Das ist hier ausgedrückt. Das ist mein geliebter Sohn. Er bezeugt, der Vater, das ist mein Sohn. Und wenn mein Sohn von mir kommt, dann spricht er die Wahrheit. Es ist ja das Wort des Vaters, das zu uns spricht. Wie Jesus oft sagt, wenn er mich hört, hört er nicht mich, sondern den Vater. Jetzt dürfen wir den Vater direkt hören. Und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also auf ihn sollen wir hören, wie auch Maria bei der Hochzeit von Kana gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Gerettet können wir werden, wir gehen jetzt zu auf das Glaubensjahr. Wann können wir gerettet werden? Wenn wir dem glauben, den der Vater gesandt hat. Wenn wir Gott, der die Wahrheit ist und die Liebe ist, der in seinem Wesen ganz gut ist, dass wir diesem glauben, dass er es gut mit uns meint, dass er Pläne des Heils hat und nicht des Unheils. Auf ihn sollen wir hören. Er ist es. Deswegen sind wir jetzt wirklich unterwegs in dieser Weltzeit, um ihm nachzufolgen. Da ist mir ein Gebet von dem heiligen Franz von Assisi entgegengekommen, wie dieses Werkzeug aussehen kann, ganz konkret, auf ihn sollt ihr hören, dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst, dass ich Versöhnung bringe, wo man sich kränkt, dass ich Einigkeit bringe, wo Zwietracht ist, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel quält, dass ich Wahrheit bringe, wo Irrtum herrscht, dass ich die Hoffnung bringe, wo Verzweiflung droht, dass ich die Freude bringe, wo Traurigkeit ist, dass ich das Licht bringe, wo Finsternis waltet. O Meister, hilf mir, dass ich nicht danach verlange, getröstet zu werden, sondern zu trösten. Verstanden zu werden, sondern zu verstehen. Geliebt zu werden, sondern zu lieben. Denn wer gibt, der empfängt. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Wer stirbt, der wird zum ewigen Leben geboren. Zudem sind wir wirklich unterwegs und dieses Gebet des heiligen Franz von Assisi drückt aus, auf ihn sollt ihr hören. Das ist eine Zusammenfassung des Evangeliums, was wir zu tun haben in dieser Welt. Da sind wir gesendet in diese Welt, damit jenes Licht, das wir empfangen haben, durch die Sakramente immer wieder aufscheint, damit wir wirklich verklärte Menschen für die anderen sind, dass sie in uns das sehen. Und wir überall zu den Menschen diese Verklärung Jesu und das Licht bringen. Das ist letztlich jede Aufzählung wie ein Licht. Auf ihn sollt ihr hören. Und er sendet ja die Jünger. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Lehrt sie alles zu befolgen, seine Zusammenfassung, lehrt sie. Dann dürfen wir auch dieses Licht für andere aufstrahlen lassen, nicht nur im stillen Kämmerchen, in der Kirche, in der Kapelle, am Herrgottswinkel oder sonst irgendwo, wo wir Gott im Tiefsten begegnen und eine Taborstunde wir erleben, sondern dann werden Taborstunden sein, wenn ich dem anderen begegne. Wenn das Licht auch mal durchdringt, und ich habe es als Briefträger, ich war ja Briefträger, habe ich es gesehen bei den Christen. Es war eine Taborstunde. Ich habe Gott wieder gefunden, indem ich von Tür zu Tür gegangen bin und diese Gesichter angeschaut habe. Und ich kann euch allen erzählen und auch bezeugen, ich habe Gott in den Christen gesehen. Es war für mich immer wieder auch eine Taborstunde, ein Aufleuchten dieses Lichtes, das in jedem Christen aufscheinen kann, wenn wir einander begegnen. So wie Maria begegnet ist, der Base Elisabeth, und dieses Licht, den Johannes den Täufer zum Hüpfen brachte und sie vom Heiligen Geist erfüllt wurde, so darf dieses Licht wieder aufscheinen bei jeder Begegnung. Dann ist es ein immerwährendes Aufleuchten, ein immerwährendes Verklärtsein, das sich durchsetzt in jeder Begegnung mit deinem Mitmenschen, wenn du dieses Licht in dir trägst. Wenn du dieses Licht in dir trägst, das wir nur alleine in uns tragen können, wenn wir die Sakramente empfangen, beichten gehen, in der Eucharistie dieses Licht, das alles umfasst, wirklich empfangen dürfen, selbst Licht werden. Ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Da muss es Gott aber wieder wegnehmen. Es ist immer wieder verborgen, denn Gott liebt das Verborgen. In Jesus war es selbst verborgen. In dieser Welt wird es verborgen sein, dieses Licht. Unser Leben ist verborgen in Gott. Aber Gott ist da, in jedem Christen. Und wir dürfen dieses Licht sein. Und ohne dieses Licht ist die Welt in der Finsternis. Und Christus geht in jedem wieder zu dem anderen, wenn er in dich hineinkommen darf, Kraft des Sakramentes. Aber er muss es verbergen. Und dann zum richtigen Moment lässt er dieses Licht aufscheinen, das der Mensch erkennt. Während sie den Berg, als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Wenn du aus dem Gebet wieder erwachst, ist doch meistens so, dass vielleicht vieles beim Alten ist. Oder es muss wieder weitergehen in deinem Alltag. Aber doch nicht mehr so. Denn die Gewissheit ist da. Wir haben dieses Licht gesehen, das vom Vater kommt. Und das ist aufgeschehen. Aber sie verstanden immer noch nicht. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Sehen Sie, liebe Brüder und Schwestern, so sehr sind die Apostel wirklich auf der Leitung gestanden, sie verstehen nicht. Vielleicht hat jetzt dieser Beitrag ein bisschen geholfen, vielleicht tiefer zu verstehen und auch Jesus nachzufolgen, Jesus kennenzulernen, zu wissen, auf was es ankommt im geistlichen Leben, dass es immer wieder einen Wechsel gibt, wie mir oft schon jemand gesagt hat, sei gewiss, wenn Sonnenschein ist, dann kommt irgendwann mal Regen. Aber wenn Regen ist und alles verhangen ist mit Wolken, dann sei gewiss, oben drüber ist die Sonne und nach Regen folgt wieder Sonnenschein. So wechselt es hier in dieser Zeit, wenn wir unterwegs sind als pilgernde Kirche. Immer wieder ein Auf und ein Ab. Pilgernd, aber wissend, dass wir zum ewigen Licht unterwegs sind, dass wir zum ewigen Ostern unterwegs sind, dass wir zum ewigen Leuchten des Tabors unterwegs sind. Es wird jenes Licht sein, das nie mehr aufhört. Jetzt im Wechsel, immer wieder hinabgehend in die Niederungen, wie Jesus dann gegangen ist mit den Jüngern, aber es wird am Ende sein. Das ist unsere große, große Sehnsucht und unser Glaube. Und das ist gewiss, auf das gehen wir zu.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fimm, für Ihre Ausführungen heute zum Fest Verklärung des Herrn. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Spiritualität. Heute an dem Fest geht es natürlich um das Thema Verklärung des Herrn. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Werner Fimm aus Hochaltingen, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Fimm, eine erste Hörerin, darf ich ganz herzlich begrüßen. Frau Tomasi, sie ruft an aus der Schweiz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Pfarrer Fimm, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Vortrag. Hat mich sehr berührt. Ich habe eine Frage an Sie. Mein Sohn ist gerade in Medjugorje, die kommen morgen wieder nach Hause. Und das ist ja auch so, Tabor, eine neue Erfahrung vermute ich auch, erst 19 Jahre. Und es wird dann immer so schwierig, wenn man wieder zu Hause ist unter den Freunden, die nicht glauben. Und ja, auch für mich ist es manchmal schwierig zu, darf ich was sagen, soll ich weniger sagen oder mehr sagen? Mein Sohn ist nicht, also wie soll ich sagen, er geht nicht unbedingt in die Kirche. Er ist aber sehr offen und ich denke, oder ich hoffe, dass er sehr berührt worden ist, jetzt auch in Medjugorje. Ist es jetzt klüger, wenn ich still bin oder wenn ich was sage, von Gott rede?
In der Familie ist es immer am schwersten. Vielleicht einen kleinen Tipp. Sie dürfen an das Gute glauben, was Sie in Ihrer Erziehung in ihn hineingelegt haben. Und ich würde immer während dafür bitten und immer wieder danken dafür, dass das Gute sich durchsetzt. Und dafür jetzt schon Gott danken. Wir dürfen nicht als Eltern den Kindern den Glauben überstülpen, sodass sie es, wie es jetzt bei ihnen ankommen kann, manchmal wie eine Zwangsjacke ist, die man überzieht. Deswegen ist es geboten, eher als zu schweigen, nur dann zu reden, wenn das Gespräch gesucht wird, auch im Glauben. Sonst ist es so, dass man sich eher zurückhält und Gott einfach dankt. Dankt für das Gute, dankt, was er jetzt bekommen hat und dass sich das durchsetzt und auch diese ganze Verantwortung Gott überträgt, weil dieses Kind ist letztlich ihnen anvertraut. Es ist nicht ihr Eigentum, sondern das ist das Eigentum Gottes. Es hat eine Seele, die der Vater erschaffen hat. Es ist ihnen anvertraut. Die Hauptverantwortung hat Gott. Verstehen Sie? Und das dürfen Sie auch immer ganz aktiv übertragen. Aber Sie beten als Mutter, dass das Gute sich durchsetzt. Bei mir hat es sich auch durchgesetzt. Das haben die Eltern auch dafür gebetet. Und die Erfahrung zeigt, je mehr, dass sie reden, die Eltern, je mehr macht das Kind oftmals das Gegenteilige. Sondern man muss so sehr, sehr zurückhaltend sein und im Hintergrund beten, das ist genug getan.
Mhm. Gut, danke schön, Frau Tomassi, für Ihren Anruf. Alles Gute.
Wiederhören.
Herr Pfarrer Fimm, es geht weiter mit Frau Böhm. Sie ruft an aus Rheinland-Pfalz. Grüß Gott, Frau Fimm. Entschuldigung, Frau Böhm.
Ja. Grüß Gott. Also ich erlebe so aktuell jetzt momentan gerade aus eine Nebenbemerkung, vielleicht ist es irgendwie eine Fügung. Heute ist der Geburtstag meines Sohnes und es sind sehr Probleme in der Familie, weil mein Mann das alles angezettelt hat. Ich bin 71 Jahre alt und jetzt nach 46 Jahren dieses Jahr geschieden. Jetzt, ich sehe ihn dauernd, er hockt an der Ecke, er ist ein fanatischer Vogelsichter, war Weltmeister. Ich habe ihm alles geholfen. Und jetzt betrügt er mich mit einer anderen Frau. Und die wohnt ausgerechnet, wo mein Bruder wohnt, der jetzt gestorben ist. Dann erzählt er auf der Terrasse, ja, ich war hier bei ihrem Bruder, ihre Beerdigung und meine ganze Lebensgeschichte. Erzählt er irgendeinem Mann, den das überhaupt nichts angeht. Also, was ich erlebe zur Zeit, es ist, und dann wollte ich eigentlich nach Medjugorje und es war für mich eine gute Freundin. Dann seufzte da hier in der Ecke, dass ich in die Klinik komme, dass ich nicht dahin komme. Es liegt ein Buch, Prophezeiungen vor meiner Tür, ein 3 Seiten langer Brief.
Also es ist so, dass jetzt dürfen Sie wirklich diese bösen Tage mitmachen in Ihrer Ehe. Ich meine, auch wenn sie geschieden ist, diese Ehe ist ja die wirkliche Ehe. Als solches die kirchliche noch vorhanden und bis das der Tod uns scheidet geht. Sie können Gott eine große Freude machen, wenn Sie all dieses Leid wirklich für Ihren Mann aufopfern, der Ihnen jetzt so weh tut. Und dass Sie diese Feindesliebe, wo Ihr eigener Mann auch zum Feind geworden ist und Sie jetzt so verwundet, wenn Sie ihm vergeben, dadurch zeigen Sie, dass Sie ihn lieben, und diesen Schmerz aufopfern und Gott bitten, dass er dieses Licht bekommt, dass er umkehren darf. Das ist eigentlich die schönste Nachfolge. Da scheint eigentlich dieses Verklärungslicht in jedem Menschen auf, wenn dann diese bösen Tage kommen, dass dann diese wahre Nachfolge in Jesus, die so weit geht, dass sie auch die Feinde liebt und denen vergibt, die so eng um uns sind, die unsere Lieben uns so verwunden und so wehtun. Wenn wir das tun, wenn sie das tun, hat Gott eine große Freude, weil er uns hat er auch vergeben am Kreuz, allen. Ich weiß, es ist schwer, wir werden für Sie beten.
Gut, danke schön, Frau Böhm, für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes Segen.
Danke Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Herr Pfarrer Fimm, das geht natürlich auch in die Richtung, wenn wir mal an das Ende des Evangeliums schauen. Die Jünger liegen da verängstigt. Und jetzt für meinen Begriff kommt was ganz Besonderes, nämlich Jesus geht zu ihnen. Nicht sie kommen zu ihm, sondern Jesus geht zu ihnen. Er, der in der Lichtgestalt war, berührt die Jünger, damit sie aufstehen. Und Jesus sagt, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst nicht niederfallen, ihr müsst nicht duckmäuserig sein. Da in diesem kleinen Satz steckt doch immens viel Gnade.
Richtig. Gott kommt uns immer wieder in der Schwachheit entgegen. Das heißt ja in der Schrift, rühme dich deiner Schwachheit, damit die Kraft Gottes an dir zur Vollendung kommt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Eigentlich ist das die ganze Menschheit letztlich, die so da niederliegt, wie auch die Gelähmten oft bei den Begebenheiten im Evangelium. Das repräsentiert immer die ganze Menschheit. Und die Zuwendung Gottes ist immer die, dass er zu diesem Schwachen geht und es aufrichtet. Und eben zu diesem Schwachen hält, auch wenn ihn Petrus dreimal verleugnet, auch wenn er das Licht hier gesehen hat, kriegt er doch noch eine Chance. Und er sagt zu ihm, Petrus, liebst du mich dreimal? Und er tut auch mit dieser Schwachheit, die immer wieder durchblitzt bei uns, auch wirklich, das Licht bei Tabor, das ist alles mit einberechnet, er liebt uns trotzdem und sein Plan wird gelingen. Das ist so wunderbar.
Mhm. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin aus München. Grüß Gott.
Ja, bin ich jetzt da.
Ja?
Ja, und zwar, ich hab jetzt den Vortrag gehört und habe mir immer wieder, hat es mich sehr berührt und wieder gesehen in dem Vortrag, was er gemacht hat, was der Herr Pater Fröhm, gell, heißt er?
Pfarrer Fröhm, ja.
Ja, Pfarrer Fröhm. Und zwar, ich habe vor einem halben Jahr meinen Mann nach kurzer, schwerer Krankheit verloren. Und mir geht es jetzt mit dem Beten so schlecht eigentlich. Ich komme immer wieder draus. Also ich kann nicht so von Herzen beten, wie man das eigentlich... weil ich das eigentlich gewohnt war. Mhm. Und ich möchte das wieder kennen und können Sie mir da ein bisschen sagen, was das, also...
Genau, wie Sie da wieder hineinkommen können.
Ja, wir waren fast 34 Jahre verheiratet und... Mhm.
Mhm. Wissen Sie, es ist eigentlich schön, dass Sie so leiden. Das ist, also, dass Sie leiden und einen Schmerz haben, dass Sie Ihren Mann verloren haben. Das spricht dafür, dass Sie ihn geliebt haben. Und das ist Gott etwas Wohlgefälliges, dass Sie diesen Schmerz haben. Das dürfen Sie auch nicht verstecken, sondern Sie dürfen es Gott geben. Aber wenn Sie da nicht mehr beten, dann ist Ihr Schmerz und Ihr Leid und Ihr Ausdruck der Trauer gegenüber Ihrem Mann Ausdruck eines Gebetes. Und dann, wenn Sie es vielleicht schaffen, dass Sie einfach sagen, so wie du mir ihn geschenkt hast, so schenke ich dir ihn jetzt zurück. Manchmal ist das schwer, ich weiß, wenn man so geliebt hat und die Ehe hat wunderbar funktioniert. Man hat wirklich viel, viel gehabt im anderen. War wirklich die bessere Hälfte bei uns und es war zusammen. Dass wenn sie ihn Gott zurückgeben, so wie er ihn geschenkt hat, dann hat er eine große Freude. Und dann wird dieser Schmerz und dieses Leid und diese Trauer ganz langsam verschwinden, so wie Gott will. Wir dürfen auch das zulassen, das ist auch gut. Und dann werden sie wieder auch in diese tiefere Ruhe hineinkommen, auch im Gebet. Das ist jetzt alles ein bisschen überlagert, aber das ist nicht so schlimm, verstehen Sie? Da darf ich Sie eigentlich trösten.
Ja, gut. Gern? Dankeschön, Herr Pfarrer.
Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Herr Pfarrer, wir kennen das natürlich nur allzu gut, gerade wenn wir einen Berg mal besteigen, wenn wir von oben irgendwo runterschauen, dieses erhabene Gefühl, die Freiheit zu sehen. Aber wenn mitten in der Freude des Lebens die Angst oder, wie wir es gerade gehört haben, auch der Tod Einzug hält, dann ist das eigentlich doch noch lange kein Grund, deshalb auf die Gipfelergebnisse zu verzichten.
Richtig. Wir dürfen nicht auf das verzichten, sondern Gott gibt es uns. Eigentlich dürfte jede heilige Messe so ein Gipfelerlebnis sein, ein Taboerlebnis, ein Verklärungserlebnis, weil der heilige Pfarrer von Assen, haben wir erst gefeiert, hat gesagt, wenn ein Mensch, wenn er die Kommunion empfängt, nicht von oben durch und von oben bis unten, bis zur Zehenspitze und bis in die Haarspitzen, nicht durchflutet wird mit einer Liebe und mit einem Balsam bei der Kommunion, dann ist er ein armer Mensch, sagt Pfarrer von Aus. Und das wünsche ich wirklich jedem, dass er in jeder heiligen Messe so Tabor-Erlebnisse hat. Vielleicht in einer Beichte, wo es dann auch oben, von oben bis unten durchgeht. Wir dürfen nicht darauf verzichten. Und diese Taborstunden stehen in der Kirche bereit, in den Sakramenten, in den Segnungen der Kirche, auch in der Liebe, die wir uns gegenseitig spenden und zuwenden. Die Nächstenliebe ist auch ein Taborerlebnis oder eine Vergebung, die jetzt auf einmal zustande kommt, die vielleicht lange nicht mehr war, ist ein Taborerlebnis. Jedes Zugehen auf den anderen, wo die Beziehung auf Eis gelegt war, kann ein Taboerlebnis sein. Wir dürfen nicht darauf verzichten, wir bekommen diese. Die Kirche wird immer wieder aufgerichtet in den Taboerlebnissen, dass sie durchhält. Ganz, ganz wichtig.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fimm, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne dürfen Sie sich die Sendung noch einmal zum Nachhören auf CD bestellen. Ich lade Sie ein, dazu unseren CD-Dienst anzurufen. Die Telefonnummer lautet 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 96 75 120, von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer Fimm, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und der Segen des allmächtigen Gottes komme auf die Fürsprache Mariens, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Gabriel, Raphael und Michael und aller Engel und Heiligen in dem ganzen Licht der Verklärung auf dem Berge Tabor über euch. Und dieses Licht möge euch erfüllen und der Heilige Geist in euer Herz eingegossen werden. Und das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Dankeschön fürs Dabeisein, liebe Zuhörer. Lassen wir uns in all unseren Erlebnissen immer wieder von Jesus führen und berühren. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Andreas Martin.